Ja, Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder, heute in, ja, der etwas größeren Runde. Wir haben noch ein paar Statistiken zu vervollständigen. Letzte Woche habe ich mich ja zusammen mit Kalle, sag ich mal, über unsere Statistiken unterhalten, was wir jetzt Schwimmradfahren, Laufen so abgeliefert haben. Jetzt bin ich mit den drei Young Guns in der Runde, mit Johannes, Alex und Willi. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen und gesundes neues Jahr noch an euch drei.
Grüße, ebenso.
Perfekt.
Gesundes neues.
Ja, ich hoffe, ihr seid einigermaßen gut ins neue Jahr gewechselt. Ich weiß, ihr kennt's alle. Manchmal kommt doch ein bisschen was Kleines dazwischen und so weiter, aber das möchte ich jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Wir wollen da doch ein bisschen auch aufs letzte Jahr zurückblicken, aber vorerst möchte ich eine kleine Vorausschau ins jetzige Jahr wagen. Und zwar wäre meine erste Frage an euch, ganz salopp, sehe ich irgendjemanden von euch nächstes Jahr an einer Hyrox-Startlinie? Wenn euch dieser Begriff was sagt.
Also ich definitiv nicht. Beziehungsweise nichts geplant, also bin ich da, werde ich auch nicht an der Startlinie sein. Irgendwo bei solch einem Event.
Also ich werde das weder in Präsenz sein, noch dazu irgendeinen Post verfassen, also nein.
Ja, und ich denke ich auch nicht, nee, ich glaube, da habe ich die falsche Körperstatur für.
Also ich denke, ihr wisst auch, worauf ich hinaus möchte, weil ich sag mal, in den letzten beiden Tagen ist ja dann doch auch relativ viel passiert, was so das Thema Hyrox und Triathlon-Weltmeister angeht. Ich meine, es ist ja eh schon ein relativ bekanntes Thema. Sebastian Kieler hat ja jetzt auch schon Hyrox gemacht. Andi Dreiz, Franz Löschke macht sich jetzt als Hyrox-Profi. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Hyrox, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Kraft-Ausdauerübungen gepaart mit Laufen. Immer im Wechsel, 1000 Meter Laufen und dann halt eine Kraftübung. Genau, und gestern hat sich ja, also wir nehmen am Dienstag auf und Montag hat sich ja Sam Laidlow mit einem amüsanten Post dazu geäußert, dass er jetzt Hyrox-Weltmeister werden möchte. Wie habt ihr den Post wahrgenommen, als ihr ihn gesehen habt? Habt ihr euch auch drüber amüsiert? Beziehungsweise habt ihr überhaupt den ganzen schon irgendwie Aufmerksamkeit geschenkt?
Ich hab's gesehen, ja, auf Instagram und dadurch, dass dann aber auch nichts auf den, ich sag mal, eingängigen Triathlon-Medien dazu weiter Seriöses kam, war mir, wie auch den Kommentaren, glaube ich, zu deuten, schnell klar, dass das ja ein Witz war, halt so einen Medien-Gag irgendwie, um da wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren oder sowas, aber für mehr hat es mich dann auch nicht interessiert.
Ja, ich habe es tatsächlich auch nur so beiläufig irgendwie mitbekommen, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht genauer verfolgt. Hab nur den Post gesehen und dann dachte ich mir aber schon, dass das eigentlich nur irgendwie so ein Spaß sein konnte oder wie auch immer. Also habe das nicht so für ernst genommen.
Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Also ja, kann mir schlecht vorstellen, dass das ja, dass es irgendwie ernsthaft gemeint ist. Ich habe da auch nicht so richtig, ob das irgendwie irgendeinen Bezug zu irgendwem anders hatte oder ja, hab's auch nicht richtig verstanden. Also wo jetzt der übertrieben gute Witz daran lag. Oder ja, aber vielleicht echt, weil es alle jetzt machen, ne?
Aber gibt's eigentlich auch Staffeln? Wisst ihr das? Kann man da eigentlich auch Staffeln machen?
Ja, es witzig. Gibt so Mixed Double gibt es, da kannst du halt so einen kompletten Hyrox als Duo machen.
Da muss dann jeder dann halt alles machen?
Nee, du kannst dich in den Kraftdisziplinen kannst es dir einteilen, wer was macht und wie viel. Aber an sich musst du halt alles komplett laufen. Also die Distanz an sich mussten beide machen, aber ja, du kannst halt, sag ich mal, bei 1000 Meter Ski-Argometer kann der eine 700, der andere 300 machen. Sowas halt, so. Sowas gibt's.
Ja, okay.
Entwickelt sich da Interesse, Willi?
Ja, wäre witzig, wenn man sich einfach so einen Bodybuilder oder so holt und dann fetzt er die ganzen Kraftübungen und man selber läuft einfach nur.
Ja, das wäre ja, nee, tatsächlich auch eine Variante.
Ja.
Aber so einfach, ich glaube, so einfach wollen sie es denen dann doch nicht machen. Weil ich muss ehrlich sagen, was ich so gesehen habe, so die Bodybuilder, die kommen da auch ganz schön an ihre Grenzen.
Ja, aber auch Ausdauer brauchst du, glaube ich, dafür.
Ja, und das ist ein großer Punkt. Also ich muss sagen, ich kann da jetzt auch vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich coache 2 Highworks-Athleten, also was das Laufen betrifft. Also was die da halt auch bei einem Krafttraining machen müssen.
Bist du jetzt also ein Hybrid-Trainer?
Könnte man meinen, aber ich kümmere mich ja nur um den Laufpart. Deswegen bin ich da ganz froh, dass ich da noch nicht ganz drin stecke. Aber ja, genau, ist halt durchaus ein sehr interessantes Thema. Ich weiß halt nicht, ich denke mal, es hat vielleicht irgendwelche Marketingzwecke wieder, weil letztendlich, wenn man sieht, wie viele Ex-Profis oder auch tatsächlich jetzt auch dieses Jahr noch amtierende Profis jetzt mal so ein High Rocks machen in der Offseason, ist schon erstaunlich. Aber denkt ihr, sag ich mal, von unserer Konstitution her, durchs Schwimmen teilweise, dass wir da ein bisschen bevorteiligt sind? Also was jetzt Kraftübungen betrifft, dass wir da ein bisschen leichter reinkommen. Beim Laufen sind wir ja eh gut dabei.
Ich glaube, es ist halt eher so eine Trainingssache. Ist also dadurch, dass wir ja schon ausdauernd sind und das ja eher auch Richtung Ausdauer geht und jetzt nicht so mit Richtung Maximalkraft oder so, glaube ich, dass man da schon profitieren kann, wenn man eben so einen Background hat wie wir als Ausdauersportler. Aber klar, muss ich ja, glaube ich, vorbereiten. Ich glaube, jetzt aus der Kalten würde ich mir das jetzt nicht zutrauen, das irgendwie in einem akzeptablen Rahmen irgendwie durchführen zu können.
Ja, ich glaube auch. Also, ich weiß nicht, Joe Skipper hat doch, glaube ich, auch mal einen gemacht, so halb außer Kalten. Und der sieht ja auch eher wie der kräftigere Triathlet aus. Also, dem hätte ich eher zugetraut, dass er sowas gut kann. Und ich glaube, der hat nachher bei diesen Dingern, da muss man doch so Gewichte mit an den Seiten tragen und eine bestimmte Meteranzahl damit gehen. Ja, genau. Und ich glaube, er konnte die Dinger nachher einfach nicht mehr halten und musste alle 2 Sekunden absetzen und hat dafür 10 Minuten gebraucht oder so. Also, ja, ich glaube halt so eine, die spezifische Kraft, die muss man dann echt noch trainieren dafür.
Also wär's dann wahrscheinlich doch eher was für nach der Triathlon-Karriere.
Denke schon, ja. Also, ich meine auch so, wenn man jetzt guckt, ne, Franz war ja jetzt ganz gut, aber hat sich auch ein bisschen darauf vorbereitet, aber hat jetzt auch nicht die Leute da auseinandergenommen, ne? Also ich glaube, das Niveau da ganz vorne ist schon gar nicht so, oder ist schon ziemlich hoch. Wir haben hier einen auch, der hat mit dem Triathlon jetzt aufgehört, der war auch in Frankfurt, hat sogar Franz geschlagen, Paul Weindl, vielleicht 1-2 Leuten sagt der Name noch was. Aber wenn man sieht, was der jetzt trainiert, also das ist schon deutlich anders als Triathlon-Training.
Ja, definitiv. Also ich meine, jetzt, du meintest, hast es mit Joe Skipper angesprochen, also in der Pro-Kategorie, da müssen wir, glaube ich, da 32 Kilo pro Seite tragen. Also das muss man auch erstmal zu greifen bekommen. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich das jetzt tragen würde, das ist mehr auf beiden Seiten insgesamt mehr als mein eigenes Körpergewicht. Da sieht es ein bisschen schwierig aus. Aber ja, ist schon echt krass. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich sehr kraftlastig, dann doch auch irgendwo für uns Triathleten. Deswegen, ja, heute hat Sam Lato ja ein Video eingestellt, wie er da ein paar, ich sag mal, Chin-Ups macht, weil richtige Klimmzüge waren es ja nicht. Und da hat er, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 geschafft. Naja, und ich glaube, da hat er dann seine Hyrox-Karriere schnell beendet. Aber das fand ich dann doch auch wieder irgendwo amüsant, weil, weiß nicht, zugetraut hätte ich es ihm schon irgendwo. Naja, ist er doch dann eher mal der verrückte Typ. Aber mal schauen, wo es ihn dann triathlonmäßig hinzieht, diese Saison. Ja. Gut, das will ich auch dabei belassen. Ich glaube, wir bleiben auch bei Triathlon, weil da seid ihr definitiv besser, würde ich meinen. Und ihr wart auch dieses Jahr definitiv gut genug unterwegs auf den verschiedenen Distanzen. Genau, kommen wir zu den harten Zahlen, Daten und Fakten. Letzte Woche habe ich es ja mit Kalle zusammen gemacht. Die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen auch meine Daten. Viele Profis haben auch ihre Daten auf Insta veröffentlicht, in Posts und so weiter. Und da bin ich jetzt definitiv gespannt, was ihr so zu bieten habt. Genau, ich fange mal in der normalen Reihenfolge an mit dem Schwimmen. Johannes, du hattest ja tatsächlich die Schulterverletzung im Schlüsselbein, hattest dadurch auch ein bisschen Ausfall. Da würde ich tatsächlich mit dir beginnen. Wie viel Meter oder Kilometer oder Stunden hast du im Wasser verbracht?
Ja, da war es tatsächlich dies Jahr dadurch ein ordentliches Stück weniger. Ja, zum einen wegen dem Ausfall, dann war ich ja, habe ich auch noch eine Saisonpause gemacht, das habe ich auch nicht jedes Jahr gemacht. Ja, deswegen, ich hatte jetzt nachher, der Training Peak steht 903 Kilometer. Ja, kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich war, kann es ja immer nur mit den eigenen Werten vergleichen, zu richtigen Kurzdistanzzeiten, war es eher mal einen Ticken mehr. Aber ja, so ganz wenig ist es, denke ich, auch nicht, wenn man es mal runterrechnet. Sind es trotzdem, ja, außer den Ausfallwochen wahrscheinlich fast 20 Kilometer die Woche, ja.
Ja, so ungefähr wie bei Kalle dann. Also da war er bloß marginal weniger, glaube ich, als du. Aber das ist jetzt auch so eine Frage an euch drei letztendlich, weil ihr euch ja dann schon auch eher auf der Mitteldistanz bewegt und natürlich auch eine Kurzdistanz-Vergangenheit habt. Schwimmen ist dann wahrscheinlich auch die Disziplin, wo man die geringsten Unterschiede, sage ich mal jetzt, allein vom Volumen her ausmachen kann zwischen den Distanzen, weil ich würde jetzt behaupten, auf der Kurzdistanz schwimmt man halt auch, wie du jetzt meintest, sehr, sehr viel. Wird dann wahrscheinlich bloß ein Unterschied in der Intensitätsverteilung sein, oder?
Ja, ja, also ich denke bei, wir haben es so gemacht, dass wir jetzt eher immer einschwimmen die Woche dann halt noch weggelassen haben und dann vielleicht gegen eine Radfahrt oder einen Lauf getauscht haben. Ja, einfach weil so ein bisschen ja der Fokus vom Schwimmen weggeht bei der Mitteldistanz. Also ich würde jetzt mal behaupten, in der Dichte ist das Niveau da nicht ganz so hoch, zumindest im Schwimmen. Und ja, so war bei mir ein bisschen der Unterschied, aber jetzt rein von den einzelnen Einheiten und Intensitäten ist es bei mir fast gleich geblieben. Ja.
Ja. Willi, kannst du das auch bestätigen, so in der Form? Du bist ja sogar noch einen Step weiter gegangen auf die Langdistanz. Also gut, bei dir ist ja eh speziell, weil du an der Schwimmgruppe mit bist.
Ja, also eigentlich, ja, Schwimmen ist eigentlich schon relativ gleich geblieben. Also da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Also wie Hannes es auch erzählt hat, haben wir halt auch mal so eine Einheit weggelassen und halt nicht mehr so diesen ganz krassen Fokus draufgelegt, sage ich mal. Aber tendenziell unterscheidet sich das jetzt nicht krass von der Kurzdistanz oder von den Sprintdistanzrennen. Also das war eigentlich schon immer gleich. Also ist eigentlich gleich geblieben, so von der Intensitätsverteilung und von der Belastung und allem drum und dran.
Ja. Was spuckt da deine Datenbank aus?
Also ich habe jetzt nur die Stunden, weil wir sind dann ab Ende Januar ja mit so einem Pulssensor immer geschwommen, dann habe ich halt immer nur die Zeit. Und ich hatte jetzt übers ganze Jahr, ich weiß ja nicht, ob da alles drin ist, aber ich hatte halt jetzt 305,4 Stunden. Habe ich jetzt insgesamt. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Kilometer. Also ich glaube, in der Woche sind das eigentlich immer so, weiß nicht, so zwischen 20 und 30 Kilometer, je nachdem, ob es halt 5 oder 6 Einheiten im Wasser sind. Manchmal natürlich auch mehr geschwommen. Aber das, also ich habe jetzt halt immer nur die Stunden. Und genau. Aber so Pi mal Daumen, denke ich, wird das auch so sich in dem Rahmen zwischen 900, 1000 Kilometer irgendwie sowas, glaube ich, dann sich auch befinden.
Aber ist es dann, also vielleicht weißt du das ja, ist es dann der Gesamtumfang der Einheit, also von ich springe ins Wasser und gehe aus dem Becken wieder raus, oder sind da die Pausen ausgerechnet? Weißt du das?
Nee, also der Sensor läuft halt, also du drückst halt auf Start und nach der Einheit machst du halt aus. Also stoppst halt, also es ist die ganze Zeit der Einheit ist jetzt.
Ja. Nee, weil sonst hätte ich jetzt vielleicht sogar, wie ich es letzte Woche bei Lukas Voigt gemacht habe, mal kurz hochgerechnet, wenn man sagt, so 4 Kilometer in der Stunde, dann wärst du jetzt bei 1200 Kilometern gewesen. Aber wenn du meinst, dass dann halt das von Anfang bis Ende läuft, dann sind ja die Pausen mit drin.
Genau.
Dann kann es ja auch natürlich ein bisschen weniger sein. Also ich denke mal so 1000 wären es bestimmt auch.
Ja, gewesen. Ja, genau. So in dem Bereich, ja.
Aber hast du zufällig noch im Kopf so ein paar Daten aus den letzten Jahren? Also ist es auch so in dem Bereich gewesen? Weil du hattest ja, sag ich mal, auch ein bisschen krankheitsbedingt Ausfall zu Beginn des Jahres.
Also ich glaube, also 24 war es, glaube ich, am meisten, einfach weil ich ja dann mit dem einen Freiwasserschwimmer zusammen trainiert hatte und dann wir auch echt teilweise viel geschwommen sind und halt auch relativ oft. Also ich hatte schon vor 1-2 Jahren hatte ich auch schon immer irgendwie mal so 7-8 Kilometer Einheiten gehabt, halt einfach, weil die Schwimmer das so halt trainiert haben und das auch bei denen auf dem Plan stand, aber es war halt nicht oft. Und jetzt, als ich mit Jan zusammen trainiert habe, war das schon öfter, aber ich denke, dass es halt über das ganze Jahr verteilt eigentlich ziemlich identisch war jetzt die letzten, also seit Corona, dann seitdem man dann wieder eigentlich regelmäßig schwimmen gehen konnte danach, ist eigentlich jetzt über die Jahre konstant geblieben.
Ja, da kommen wir auch wieder zu unserem lieblichen Punkt, Consistency is key. Gerade war es auch, denke ich mal, wichtig. Alex, verletzungsbedingt wird ja eher ein Fokus sogar bei dir gewesen sein aufs Schwimmen und aufs Radfahren sowieso. Kannst du bei den Zahlen mitgehen, die Johannes und Willi jetzt ungefähr gesagt haben, beziehungsweise verletzungsbedingt bist du da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geschwommen als die beiden oder auch im Vergleich zu dir selbst zu den vergangenen Jahren?
Also so eine richtigen Jahresstatistiken führe ich jetzt gar nicht. Für mich persönlich bin da eh ein bisschen schludrig, was das angeht, auf Training Peaks einzutragen. Deswegen, ich weiß, was ich gemacht habe, so das reicht mir eigentlich und der Coach ist schon öfter mal ja genervt davon, dass er es nicht so ganz nachvollziehen kann, zumindest was im Schwimmen dann halt abgeht. Aber im Schwimmen sind es kilometertechnisch, ich habe mal durchgerechnet, 855 gewesen bei mir jetzt. Stunden kann ich schwer sagen, die habe ich jetzt nicht mal aufgezählt, aber dann schon halt ein Ticken weniger als die anderen beiden, aber sonst würde ich sagen, war das eigentlich ein ganz grundsolides Schwimmjahr, ohne größere Ausfälle jetzt, an die ich mich erinnern könnte, was das betrifft. Und klar, die stärkste Zeit oder der Hauptfokus bei uns jetzt gerade auch so vom Jahresanfang bis, ich denke mal, März, April ungefähr, wo das Volumen auf jeden Fall mit am höchsten ist, bis zu den Trainingslagern im Frühjahr. Und dann wird es sich so einpendeln. Also ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Genau.
Ja. Denkst du, es wird vielleicht, wenn du dann halt wirklich auch mal eine komplette Halbdistanz hast, vielleicht noch ein bisschen mehr werden als jetzt, weil ich sag mal, du warst ja jetzt dann trotzdem hauptsächlich auf der, oder eigentlich nur auf der Sprint- und Kurzdistanz unterwegs. Denkst du, da geht dann noch mal ein bisschen was nach oben? Oder siehst du es für dich vielleicht auch als notwendig, noch ein bisschen mehr Volumen zu machen?
Also, dass das Schwimmen auf jeden Fall noch schnell bleiben muss im Training, das ist definitiv ein Punkt. Und am Volumen, also runter, werden wir definitiv nicht gehen. Schon bei dem Stand bleiben, beziehungsweise halt dann einfach versuchen, ja, das Bestmögliche halt aus der Zeit, die dort bleibt, pro Einheit rauszuholen. Und also Luft nach oben ist ja immer, wie man so schön sagt, aber irgendwo muss man da natürlich auch noch das Gleichgewicht zwischen den anderen beiden Disziplinen noch herstellen. Deswegen denke ich mal, werden wir das nicht überproportional steigern jetzt in 25, aber sicherlich, wenn möglich, noch eine kleine Schippe drauflegen, ja.
Ja, richtig so. Die anderen beiden, seht ihr da vielleicht noch Potenzial nach oben? Oder ich denke mal, eigentlich wissen wir ja auch aus den, ich sag mal, gerade aus dem Bahrain-Rennen, dass ihr definitiv vorne mit dabei seid, aber würdet ihr euch wünschen, da vielleicht noch ein bisschen mehr oder intensiver im Wasser unterwegs zu sein?
Also ich glaube, mir wird das so reichen, so wie es ist. Ich habe auch das Gefühl, jetzt selbst als ich die Jahre davor mehr geschwommen bin und auch ein bisschen härter, ich glaube, so meine 800 Meter Bestzeit ist ungefähr immer gleich geblieben. Also ich habe jedes Jahr im IAT da keine neuen Rekorde oder so mehr aufgestellt. Ich glaube, irgendwo ist mein Talent dann gedeckelt und ja, das ist so, glaube ich, gefühlt das Maximale, was ich mit normalem Triathlon-Training erreichen kann. Vielleicht, wenn ich jetzt wie ein Schwimmer jede Woche 50 Kilometer schwimmen würde, dann geht vielleicht noch, kann ich da vielleicht noch ein bisschen was abziehen, aber ja, von daher denke ich, ist es eigentlich so wie ich es jetzt gerade mache, so genau die richtige Dosis, um das Niveau zu halten und um da im Moment noch vorne mit dabei zu sein. Man weiß ja auch nie, wie sich das über die Jahre entwickelt. Und ja, deswegen würde ich da nicht viel ändern.
Ja, klingt gut.
Ja, bei mir eigentlich auch die gleiche Tendenz. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal irgendwie schneller werden wollen würde, ist das, glaube ich, mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Und ich glaube, dem gegenüber, also dann würden halt die beiden anderen Disziplinen drunter leiden. Und ich glaube, das ist halt auf den längeren Strecken eher kontraproduktiv. Beziehungsweise, ja, muss man halt zu viel Input reingeben für das, was man wahrscheinlich im Endeffekt rausbekommt, weil wir dann doch irgendwo gedeckelt sind als Triathlet, weil wir eben noch die zwei anderen Einheiten, Disziplinen ja irgendwie noch bedienen müssen. Deswegen, nee, wird das eigentlich sich auf dem Niveau, sag ich mal, einpendeln. Ich glaube, Schwimmen wird ja auch tendenziell auch jetzt wieder schneller, wenn mehr Kurzdistanzler da wieder hochkommen. Deswegen glaube ich, muss das Niveau so gehalten werden. Aber jetzt noch extra mehr oder so zu machen, wird, glaube ich, also bringt dann nicht viel aus. Es ist dann halt sehr, sehr viel mehr und das ist dann halt wieder mit Einbußen verbunden, die es dann, glaube ich, einfach nicht wert sind, wofür halt. Also man ist ja schon mehr oder weniger vorne mit dabei, deswegen.
Ja, da muss man halt, wie gesagt, auch so Kosten und Nutzen, sag ich mal, abwägen. Und das stimmt, das kennen ja auch viele Age-Grouper, dass man teilweise viele Stunden mehr investieren muss, um dann halt, keine Ahnung, 5 Sekunden schneller zu werden auf 100 Meter bei euch. Also 5 Sekunden, das sind ja dann schon Lichtjahre, sage ich mal, in eurem Leistungsbereich. Aber da geht's ja dann teilweise vielleicht um 1-2 Sekunden, die dann Unterschied machen. Aber ja, genau, da habt ihr komplett recht. Genau, kommen wir zu der Disziplin, die, sag ich mal, vom Umfang her, vom Zeitaufwand, auch von Kilometern her, das meiste einnimmt, das Radfahren. Ich weiß nicht, ja gut, Johannes hat bestimmt das Radfahren ein bisschen auf dem Kieker, weiß ich, vielleicht nach dem Unfall. Dein Rad hat ja auch tatsächlich gut drunter gelitten, wie wir auch wissen. Wie sieht's da mit deinen Kilometern aus? Also, wenn wir das mal jetzt mal in den Kontext mit dem Unfall und so weiter einordnen.
Ja, also dies Jahr habe ich eigentlich deutlich mehr gemacht als die Jahre davor. Ich hatte jetzt so knapp 17.000 Kilometer und 550 Stunden. Ja, das war natürlich zwischenzeitlich, aber letztendlich lag es auch nicht im Radfahren. Also mir macht Radfahren immer noch Spaß und ist eigentlich, ja, mit die schönste Disziplin, zumindest im Sommer, wenn man draußen fahren kann. Deswegen, ja, habe ich die meisten Stunden davon auf jeden Fall genossen. Und ja, das war so bei mir eigentlich der größte Shift, dass ich jetzt ein paar mehr Stunden im Radfahren gemacht habe, ein paar Intensitäten mehr. Und ja, ich glaube, das ist so das, was jetzt von der Kurzdistanz sich auf die Mitteldistanz bei mir geändert hat.
Ja, das ist ja, denke ich mal, auch vom rein rechnerischen her logisch, dass man da auch definitiv mehr machen muss, weil man sitzt halt mehr als doppelt so lange auf dem Rad. Und es kommen auch noch die Ansprüche des Windschattenverbots dazu, was ja dann definitiv auch nochmal einen Unterschied macht. Und es sind ja generell auch andere Ansprüche, dass man eventuell auch ein bisschen konstanter Rad fährt als auf der Kurzdistanz mit den teilweise sehr eckigen Kursen, sage ich mal, mit den kurzen Antritten. Ihr kennt es ja auch alle aus der Bundesliga. Genau, ja. Alex, wie schaut's bei dir aus? Radfahren ist ja, sag ich mal, wahrscheinlich auch ein guter Freund gewesen dieses Jahr von dir. Dadurch, dass ja beim Laufen nicht so viel ging. Konntet ihr da ein bisschen was im Rahmen des Möglichen natürlich auch draufpacken? Oder ja, wie viel ging da bei dir?
Also war jetzt wahrscheinlich, wenn man sich das so anhört, nicht ganz so viel. Bei mir stehen 10.500 Kilometer drauf, 387 Stunden. Muss dazu sagen, dass ich auch, ja, dadurch, dass mir eigentlich dann klar war, dass es für eine Mitteldistanz irgendwann auch nicht mehr reichen wird, das Zeitfahrrad auch irgendwann in die Ecke gestellt habe, also ab Mai dann, und wahrscheinlich 50% der Einheiten auf dem Gravel unterwegs war. Und ich würde sagen, das Niveau haben wir schon noch ein bisschen steigern können im Vergleich zum letzten Jahr. Ansonsten, wie gesagt, die längeren Einheiten, wo dann wahrscheinlich auch die Kilometer gemacht werden, die haben dann nicht ganz so den Fokus gehabt oder waren nicht ganz so in der Anzahl vertreten, wie es wahrscheinlich sonst bei einer Mitteldistanz ja, fokussierten Saison gewesen wäre. Aber an sich jetzt für mich war ich mit der Leistung, die ich mit dem Kilometerziel oder mit dem Kilometerrahmen erbringen konnte, soweit zufrieden gewesen. Und deswegen, ja, kann ich da eigentlich dieses Jahr sicherlich nur noch was draufpacken, ja.
Ist natürlich auch interessant, dass du jetzt sagst, okay, ja, du hast dann einen Großteil auch auf dem Gravelrad trainiert. Ist das für dich dann vielleicht ein bisschen abenteuerlicher? Oder warum machst du dann eher auf Gravelrad die Einheiten? Weil ich meine, Rennrad ist ja dann doch, ja, weiß nicht, ein bisschen schneller. Also was treibt dich eher aufs Gravelrad, sage ich mal?
Ja gut, die Flexibilität, dann finde ich mich da drauf ein bisschen komfortabler als auf dem Rennrad. Wie gesagt, Zeitfahrrad war dann nicht mehr ganz so notwendig gewesen. Und ja, dadurch, dass ich auch nicht immer so, wenn man jetzt so 2-2,5 Stunden fährt, dann kennt man doch schon sein Umfeld ganz gut in- und auswendig. Und deswegen, ja, sieht man damit immer noch mal ein Stück weit mehr und ist auch dem Verkehr nicht ganz so ausgesetzt, wie wenn man halt nur auf dem Rennrad unterwegs ist. Und deswegen, ja, finde ich es eigentlich ganz cool, da auch mal halt ja so unbefahrenere Wege und ein bisschen abseits unterwegs zu sein. Das, ja, deshalb das Gravelbike. Und zumal, wenn dann ein Rad irgendwie eh in Benutzung ist und das einmal dreckig ist, dann ja, kann es ruhig auch benutzt werden.
Kommt dann vielleicht auch die Trägheit des Triathleten wieder, das Fahrrad sauber machen zu müssen und so weiter. Und die anderen einzudrecken, nur damit sie dann irgendwie dreckig rumstehen oder so. Aber Johannes Willi, wäre das für euch, oder ich weiß nicht, ob ihr es macht, aber ist das auch so eine Sache, die ihr vielleicht schon macht oder vielleicht einbauen wollt mit dem Gravelbike? Oder haltet ihr davon so ein bisschen Abstand, weil ich sag mal so, unter Rennradfahrern ist ja Gravel und so weiter auch ein bisschen verrufen, teils, teils zumindest. Ja, wie schaut's da bei euch beiden aus?
Also, ich meine, gut, dieses Gravel-Ding, also ist ja egal, ob du jetzt auf dem Gravelrad sitzt oder auf dem Crossrad oder auf dem Mountainbike, glaube ich. Aber ja, also ich habe halt keins und deswegen fahre ich halt auch kein Gravelrad oder kein Cyclecross oder wie auch immer und tendenziell dann halt entweder Rolle oder dann eigentlich direkt draußen. Und ja, genau, deswegen, also kommt einfach für mich nicht in Frage, weil ich es halt nicht hab.
Aber wenn du eins hättest, würdest du es dann auch regelmäßig nutzen?
Also wie ich mich kenne, wahrscheinlich dann eh nicht. Also ich würde wahrscheinlich mir eins holen, dann würde ich das so 2-3 Wochen fahren und dann würde ich eh wieder Rennrad oder Zeitfahrrad fahren. genau, deswegen. Also komme ich jetzt gar nicht in die Versuchung, da irgendwie ja, mir was zu holen. Also auch wenn es natürlich cool ist.
Eher, ja. Du bist halt wirklich eher dieser Roadie und schön schnell, ohne Erschütterung. Na gut, nee, bei unseren Straßen hier will ich jetzt nicht behaupten, dass es keine Erschütterung gibt, aber
ja, nee, genau. Also klar, es ist, glaube ich, schon mal ganz cool, auch einfach, wenn du so ein bisschen halt nicht diesen Druck haben möchtest oder einfach so ein bisschen einfach mal rollen willst. Aber manchmal fahre ich halt einfach ohne Powermeter oder so und dann kommt es ja aufs Gleiche hinaus, sag ich mal, wenn man einfach nur ein bisschen mal 2-3 Stunden abrollen will. Aber ja, mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwie nochmal ein Zuwachs an Rädern, man weiß es ja noch nicht.
Mal sehen, wir sind gespannt, ja. Johannes?
Ja, bei mir ist eigentlich genau das Gleiche. Ich habe leider auch keins von diesen Rädern. Ja, hätte gerne eins, weil ich im Winter auch immer paar Gravel-Runden mit den Jungs gehen. Ja, aber da muss ich mich leider auf die Rolle setzen, weil ich einfach kein Fahrrad habe. Und ja, wie Willi schon gesagt hat, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Ich glaube schon, dass ich es auch nutzen würde. Besonders, weil es eigentlich auch mal schön ist, denn kann man mal ein bisschen dem Verkehr entfliehen. Und hier gibt's auch relativ viele Waldwege. Ja, aber ja, kommt im Moment nicht in Frage, deswegen denke ich da gar nicht so viel drüber nach.
Ja, ja. Ja, nee, alles gut, ist ja dann tatsächlich auch teilweise auch immer eine Platzfrage und so weiter. Aber wir haben ja eh schon mindestens 2 Räder rumstehen. Dann kommt noch ein 3. dazu. Bei manchen vielleicht auch das 4. oder 5., je nachdem. Das ist ja dann schon auch immer ein bisschen schwierig, die dann auch runterzubekommen. Also von daher, ja. Aber ich würde sagen, schon auch eine coole Alternative, einfach mal ein bisschen andere Abwechslung noch zu bekommen. Aber wie gesagt, ihr habt auch komplett recht mit dem, was ihr meint. Genau, Widdy, wie sieht's bei dir aus? Kannst du Johannes Kilometerzahl überbieten, sag ich mal? Weil ich weiß ja, du hattest ja auch mal irgendwie Runden drin, die über 200 Kilometer lang waren. Spiegelt sich das
dann? Das war nur für Strava.
Ach so.
Tatsächlich, also ich habe insgesamt hatte ich jetzt 14.900 Kilometer mit 446 Stunden. Ja, ich glaube, dass so ein paar Indoor-Einheiten damit nicht mit reinziehen, aber da ist ja eh die Kilometer, also sind die Kilometer eh egal, was man dann auf Swift oder so fährt. Deswegen kommt es, glaube ich, so ganz gut hin, so in den Dreh, glaube ich.
Ja, okay. Ja, aber das ist ja dann letztendlich auch so ein bisschen die Sache, dass halt im April, Mai nicht so viel weiter stattgefunden hat.
Ja, genau. Man hat auch kein Trainingslager oder so, wo man, glaube ich, ein paar mehr Grundlagenkilometer sammelt.
Ja.
Genau, aber ja. Hat ja irgendwie dann doch gereicht.
Ja, das definitiv. Aber denkst du, wenn du, sage ich mal, jetzt vielleicht ein Trainingslager machst und gesund bleibst, dass es dann schon auch eher knapp 20.000 Kilometer werden könnten?
Ja, doch. Also, wie ich auch meinen Trainer kenne, wird er mich davon nicht verschont lassen, dass wenn das jetzt mal eine vernünftige Saison wird, ohne Krankheiten, ohne Ausfälle, dass es dann auch ein paar mehr Kilometer werden. Genau. Aber es fehlen ja immer so ein, zwei Monate knapp, Pi mal Daumen, die wo so ein bisschen Unterbrechung drin sind. Deswegen, glaube, wenn man die dann so ein bisschen dazu rechnet und jetzt noch mit zwei, drei Trainingslagern im Jahr, dann kommt da, glaube ich, ganz gut was zusammen.
Ja, das definitiv. Ja, gut, dann da würde ich jetzt Alex drum bitten. Ist zwar ein schwieriges Thema, das Laufen, aber Kalle hat mich letzte Woche auch gleich mal ins kalte Wasser geschmissen und damit begonnen. Wir machen es jetzt zum Schluss, aber ich würde trotzdem mit dir beginnen, Alex. Trotz der Verletzung, du hast ja trotzdem ein paar Lauftrainings gehabt. Wie viele Kilometer sind da zusammengekommen? Ich will das auch nicht weiter ausführen, weil, ja, wir wissen ja alle, wie es da vonstatten ging.
1152 habe ich ausgerechnet.
Oh.
Also bis Mitte April lief's eigentlich problemlos durch. Und ab da an halt dann, mehrere Wochen rausgenommen und das im Rahmen der Möglichkeiten halt noch gemacht. Genau, und stundenmäßig 94, wenn das stimmt. Genau.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, gut, ich weiß auch nicht, wie viel ihr dann auch noch während der Verletzung gemacht habt und so weiter. Aber ich bin jetzt schon auch positiv überrascht, dass es doch dann über 1000 Kilometer waren und so weiter. Also,
ja, wie gesagt, die Anfangszeit lief auch gut soweit und dann, ja, kam nicht viel. Also so 40 Minuten waren dann das Maximum, was eigentlich fast immer gelaufen wurde. Aber ja, also das erste Vierteljahr war top und danach halt eher nicht so.
Ich kann mich noch gut an die Folge erinnern, als du das erzählt hast, nach dem Training. Also da war ich ja noch nicht dabei, aber die habe ich halt so als Zuhörer mir angehört. Und da meintest du ja dann auch so, ja, die Tausender, was ihr da, glaube ich, gelaufen seid, das war dann der ein oder die zwei zu viel, die es dann, sag ich mal, letztendlich zum Ausbruch gebracht haben. Aber würdest du sagen, mit dem, was du bist, April, Mitte April gemacht hast, das würdest du auch so wieder abrufen können? Oder das war zu viel?
Also den genauen Grund weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen anfällig bin oder in die Richtung, was gegen 70 oder mehr Kilometer Laufumfang die Woche geht. Und das dann natürlich in Verbindung noch in einem Trainingslager mit Schwimm und Lauf großen Volumen, da muss ich auf jeden Fall halt ein Auge noch mal mehr drauf haben und ansonsten sehe ich jetzt aber keine Bedenken, dass ich da irgendwie den den Umfang irgendwie übertrieben habe, weil das sicherlich nicht, das ja werden dann so verschiedene Sachen sein, die da irgendwie zueinander gekommen sind und ja, das dann hervorgerufen haben, aber nee, also würde mich freuen, wenn ich da wieder bald irgendwann bin. Genau.
Ja, nee, aber da muss ich auch sagen, so 70 Kilometer, das ist auch human, definitiv. Also ist nicht zu viel. Aber wenn du sagst, du bist da eh ein bisschen anfälliger und dann muss man da generell auch ein bisschen aufpassen. Kenne ich zu gut. Genau, Johannes, ich würde jetzt mal schätzen, wenn ich von Kalle ausgehe, über 3000 Kilometer bestimmt.
Ja, also ich hatte ja auch ein bisschen kurz mal 3-4 Wochen mit der Wade zu kämpfen. Aber ja, sind dann doch noch 3300 Kilometer geworden. Auch ein bisschen weniger als sonst die Jahre. 245 Stunden, aber ja, war ich jetzt doch auch erstaunt, dass sich da noch ein bisschen was zusammengesammelt hat. Und ja, ich denke, das ist in Ordnung. Ja, eigentlich, ja, da hofft man sich natürlich immer ein bisschen mehr, wenn man da hört, was Blumenfeld oder so im Jahr läuft, ne? Läuft mehr als Alex und ich zusammen. Ja, ich weiß nicht, das ist natürlich auch immer typabhängig, gerade beim Laufen mit den Verletzungen und so, ist natürlich immer, ja, muss man vorsichtig sein. Aber ja, ich denke, ist in Ordnung bei mir. Also bin ich jetzt nicht unzufrieden.
Ja, ich denke mal, das ist auch, also über 3000, das ist dann schon ein sehr, sehr guter Schnitt. Also viele Profis, wo ich das jetzt auf Instagram gesehen habe, die sind da tatsächlich gar nicht mal drüber gekommen. Also es war jetzt so immer in dem Bereich so 2,6, 2,8, was ich gesehen habe. Also gerade jetzt bei Strati oder so, die ja dann doch auch viel Langdistanz gemacht haben. Ja, das ist dann tatsächlich auch immer wahrscheinlich ein bisschen typabhängig, wie viel man da auch braucht oder machen kann, wie viel man verträgt, wie wir jetzt auch schon bei Alex gehört haben. Aber ja, man müsste sich dann doch auch gerne mal an solchen, ja, Weltklasse-Überathleten wie einem Christian Blumenfeld. Also da muss ich auch ehrlich sagen, ja gut, wir können auch mal kurz bei Willi reinhören. Ich suche da in der Zeit noch mal kurz was raus, was ich letztens meinem Trainer geschickt habe. Willi, kommst du auch so in die Nähe 3000 Kilometer?
Nee, ich mache wieder die stabile goldene Mitte. Ich habe 2400 Kilometer mit 170 Stunden, 173 Stunden.
Ja.
Genau. Ja. Aber halt auch wieder, glaube ich, einfach mit dem verpatzten Frühjahr so ein bisschen damit zusammenhängt. Weil wenn ich mir so die Verteilung anschaue, ist halt Januar, Februar war gut, dann halt eher so wenig gut. Und dann ging es halt auch wieder berghoch mit den gesamten Laufkilometern. Also glaube ich, wenn man halt verletzungsfrei und gesund durchkommt, dann pendelt sich das, glaube ich, bei allen in dieser Range irgendwie ein. So 2800 bis 3000 Kilometer wahrscheinlich irgendwie, je nachdem, wie belastungsverträglich man dann ist und wie gut man das so alles abfangen kann.
Ja, ja. Aber insgesamt würdet ihr dem, also ihr drei auch zustimmen, wenn man sagt, okay, man muss jetzt nicht diese riesigen Laufumfänge machen, egal ob Langdistanz, Mitteldistanz oder sonst wo, da man halt auch viel, was gerade jetzt so die Grundlage betrifft und das Metabolische auch übers Radfahren abfangen kann, was dann ja gerade, was die, sag ich mal, Strukturen angeht, wie Sehnen und Bänder, wesentlich schonender ist als das Laufen.
Ich glaube, es ist halt typabhängig einfach, glaube ich, halt, wie belastungsverträglich man ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich war jetzt mit Caro auch im Trainingslager, ich denke mal, sie wird auf jeden Fall so in Johannes Range sein, wahrscheinlich auch mehr. So, wenn ich so gesehen habe, was sie trainiert hat, und sie ist halt einfach, glaube ich, brutal belastungsresistent. Und ich glaube, das ist halt der Typ Athlet, glaube ich, die dann einfach mehr machen. Bestimmten Grundumfang braucht man, glaube ich. Also vor allem jetzt auch für die längeren Distanzen, auch dann Richtung Ironman, da brauchst du einfach ein paar längere Läufe, um einfach die Resistenz da so ein bisschen aufbauen zu können. Und ich habe es auch gemerkt, vor Frankfurt habe ich halt keinen Langlauf gemacht und dementsprechend bescheiden war halt auch der Marathon. Und dann halt in Barcelona haben wir jetzt nicht viel anders gemacht, außer halt mal zweimal um die 30 Kilometer oder ein bisschen länger gelaufen. Und das war dann halt schon deutlich besser. Ja, also da hat man schon gemerkt, dass man so ein bisschen am Umfang schrauben muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, glaube ich, sobald man auf die Mitteldistanz geht, dass man da gleich viel, viel mehr Kilometer machen muss. Eben wie du gesagt hast, weil man ja viel übers Radfahren schon mal abdecken kann und auch überschwimmen.
Ja, also ich weiß nicht, Johannes, du bist da vielleicht ein bisschen näher dran, aber ich habe es zumindest mal gehört oder gesehen von Anna Haug, dass sie halt beim Laufen ist ja auch relativ anfällig, also orthopädisch, dass sie auch relativ starke O-Beine hat. Und sie meint halt auch, sie macht halt auch irgendwie bloß 3 Läufe die Woche. Und die sind dann alle relativ spezifisch und so lange Grundlagenläufe macht sie halt kaum, weil sie halt das dann orthopädisch nicht ganz hinkriegt. Ist es dann auch so ein Fall, wo dann halt, sag ich mal, die anderen beiden Disziplinen definitiv mehr Gewicht bekommen?
Ja, also 100%igen Einblick habe ich da, da weiß ich auch nicht viel mehr als ihr, ich weiß bloß, ja, wenn jetzt zum Beispiel Anne hier mal, Justus Nischlag hat es mir nur mal erzählt, wollte Anne mit ihm laufen gehen, dann hat er sich da auf einen entspannten Lauf eingestellt und wurde hier bergig irgendwie in 4-Minuten-Schnitt durch den Wald gejagt und musste sich doppelt und dreifach anschnallen. Ja, also ich glaube schon, dass die, wenn die Läufe macht, dann macht die schon qualitativ hochwertig. Und dann vielleicht, da habe ich jetzt nicht so den Einblick, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann vielleicht lieber einen Lauf weglässt und dafür die anderen Läufe qualitativ hochwertig macht. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gut klappt. Man hört das ja immer wieder, dass viele Leute ja eben gar nicht so viel laufen und trotzdem richtig gute Laufzeiten haben. Also ich glaube, ja, um zum Punkt vorher noch vielleicht kurz was zu sagen, ich glaube zum Beispiel auf olympischen Distanz, jetzt im Profibereich, denke ich, muss man schon viel machen, wenn man jetzt nicht der geborene 29-Minuten-Läufer ist, weil man einfach diese reine Laufpace, glaube ich, nicht. Also wenn man jetzt nicht das Talent dafür hat, dann läuft man nicht einfach so 29 Minuten, sondern muss dafür fast wie ein Läufer trainieren. Also manche deutschen Läufer, die nur laufen, trainieren, schaffen es nie unter 29 Minuten zu laufen und ja, dann muss es irgendwo herkommen. Aber ja, ich glaube gerade auf der Mitteldistanz, wo jetzt die Pace motorisch jetzt nicht das Problem ist, also wenn du da 3:15 läufst, bist du ja schon ganz vorne mit dabei. Das kann ja eigentlich jeder vom Schritt her gut laufen. Gerade da ist es, glaube ich, echt, ja, wie Willi sagt, halt ein gewisses Maß muss trainiert werden, aber da brauchen wir wahrscheinlich keine 100 Kilometer die Woche, um da auch da ein guter Läufer zu sein.
Nein, da ist es jetzt natürlich auch interessant. Alex, wie ist das bei dir? Weil du hast es ja jetzt, sag ich mal, gesagt, du verträgst dann so ganz hohe Umfänge, was jetzt Richtung, ich bin jetzt mal rum, 100 Kilometer geht überhaupt nicht. Aber ist es dann bei dir so, dass du vielleicht diese Veranlagung hast, so ein bisschen, dass du schnell laufen kannst, so dass du das kompensieren kannst, dass dir der Umfang ein bisschen fehlt, was jetzt in Bezug auf Sprint und Olympisch ist?
Ich würde sagen, dass ich relativ schnell wieder ein gutes Laufniveau erreiche, nach einer Pause oder nicht ganz so viele Kilometer dafür brauche, um wieder Fuß zu fassen. Aber wie wir es jetzt schon gesagt hatten, um dann halt den nächsten Step zu machen von dem Niveau, auf dem man war, dann noch eins höher, das ist dann wahrscheinlich schon eine Sache von ja einfach Trainingszeit und Kilometern. Das kann man sich irgendwie nicht so ergaunern. Und ja, deswegen, also würde auch da mich anschließen, dass wenn du richtig schnell auf kurzen Distanzen laufen willst oder einfach echt lang, aber auch konsistent eine gute Pace, dann musst du es wahrscheinlich auch mit mehr Volumen machen. Alles andere, ja, so durchkommen, das geht irgendwie schon immer dann, aber ja, so die Enden von den beiden ja, Distanzen wirst du schwer ohne irgendwelche Abkürzungen da erreichen. Ja.
Nee, stimmt, aber es ist ja letztendlich auch in allen Disziplinen irgendwo so. Wenn man halt den nächsten Step machen möchte, muss man da definitiv investieren. Beim Schwimmen und Laufen ist es wahrscheinlich etwas schwieriger als beim Radfahren, weil es beim Radfahren einfach von der Belastungsverträglichkeit her auf die Strukturen ein bisschen einfacher ist. Aber ja, beim Schwimmen geht's ja da wirklich um relativ kleine Fortschritte, sage ich mal. Beim Laufen ist es dann einfach die hohe Belastung, die so ein bisschen reinspielt. Und ja, genau, da ist es dann halt wirklich wichtig, das richtige Maß zu finden, um den Kreis wieder ein bisschen zu Christian Blumenfeld zu schließen, weil Johannes das vorhin angesprochen hat. Zu Corona-Zeiten hat er ja auch so diese Experimente gemacht mit diesem hier. Er will, ich glaube, norwegischen Rekord über 10.000 Meter laufen und sowas. Ich glaube, er ist ja dann auch mal irgendwie Richtung 28 Minuten oder knapp drunter gelaufen, einmal auf 10 Kilometer. Ist dann halt schon krass, wenn man das dann halt vergleicht mit manchen Leichtathleten, die das halt eigentlich nur machen und das kaum so reproduzieren können. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich kann es auch nachher nochmal in die Gruppe schicken. Er hat halt auch einen Wissenschaftler das Training von Christian Blumenfeld ausgewertet über die letzten 3 Jahre. Und nur mal, um euch eine Zahl zu geben, er hat im Schnitt 31,6 Stunden Training pro Woche gehabt, ein Ausdauertraining. Und dabei waren halt eigentlich keine Off-Week oder so, also keine richtige Ruhewoche dabei. Und das ist dann, muss ich sagen, extrem krass zu sehen, was da überhaupt möglich ist. Man muss es dann natürlich auch immer in Verhältnis setzen, was er dann auch leistet und so weiter. Aber er hat ja definitiv auch schon abgeliefert. Aber das ist dann schon top, top Endlevel, was so das Training angeht, würde ich behaupten. Also so 31 Stunden die Woche über 3 Jahre. Ich glaube, da könnt ihr mir auch zustimmen.
Ja, 100%. Also ja, ich weiß nicht, schon allein das mental auch durchzustehen jetzt, unabhängig vom, dass man nicht krank wird und nicht verletzt ist, ist ja auch schon eine Wahnsinnsleistung. Ja, aber auch einfach, also selbst hier die Woche am Weihnachten muss der gefühlt 31 Stunden ungefähr trainiert haben. Ja, das ist ja schon schwer beeindruckend. Und dann sind sie auch noch die Hälfte des Jahres in der Höhe, da sind ja 31 Stunden auch nochmal andere 31 Stunden als auf Sea Level. Und wenn du da eine Wettkampfwoche hast, da weiß nicht, wo du da denn noch die Stunden herholst. Also
na gut, bei denen ist ja so Wettkampfvorbelastung ist ja auch immer so ein Marathon zu laufen. Oder an Marathon.
Auf der Langdistanz, also. Genau.
Stimmt auch wieder, ja.
Auf der Langdistanz.
Dann hat er ja die Kilometer gleich drin, ja.
Oder nach Tokio hat er ja auch gleich wieder nach seinem Olympiasieg Kilometer gemacht für seinen Ironman.
Ja, stimmt.
Nee, deswegen, aber ich weiß nicht, ob man sich daran ein Beispiel nehmen muss. Ich glaube, es gibt auch genug andere Wege, wie man so zu Erfolg kommen kann, beziehungsweise ist ja dann sehr individuell. Die Norweger haben es halt so für sich entdeckt. Es scheint ja auch zum Großteil zu funktionieren, deswegen ja, aber das ist halt wirklich krass, krass, krass. Wie gesagt, ich kann es auch nur allen empfehlen, allen Zuhörern. Wenn er ihm noch nicht auf Strava folgt, dann folgt ihm mal auf Strava. Ist schon sehr krass zu sehen, was er dann macht, auch mit seinen Schneewanderungen oder Jog, wie man das nennen kann, der dann auch mal schnell 3-3,5 Stunden geht. Machen auch nicht viele und das ist dann schon herausragend, würde ich sagen. Gut, ein was Letztes habe ich noch. Einfach jetzt für euch drei aus dem Bauch heraus. Wir haben eine Skala von 1 bis 10. 1 ist richtig mies, 10 ist top. Wie würdet ihr jetzt rückblickend auf 2024 mit allem drum und dran eure Saison, euer Jahr sportlich einschätzen? Ich möchte nicht auf irgendwelche Krankheiten, Verletzungen oder so hinausgehen. Ihr müsst euch nicht dafür rechtfertigen. Aber einfach aus dem Bauch heraus, wie würdet ihr die jetzt von 1 bis 10 bewerten? Willi.
Ich glaube, so eine solide 8 von 10.
Ja.
Glaube ich. Ja. 8 von 10, weil 10 von 10, das ist ja schon dann nah am Perfekt. Eine perfekte Saison. Ich glaube, das war es halt jetzt nicht. Ich weiß auch nicht schlecht. Ist halt noch Luft nach oben, aber schon sehr zufrieden mit. Deswegen so eine 8 von 10 ist dann, glaube ich, gerechtfertigt.
Ja. Johannes?
Ja, ich glaube, ich würde es eher ein bisschen negativer sehen mit 5, 6 so in die Richtung. Einfach weil ich bin nicht so gut reingesch oder hab ein bisschen gebraucht, bis ich auf der Mitte des Tanks angekommen bin. Dann gerade als das gut lief, habe ich ein gutes Rennen gemacht für meine Verhältnisse. Dann wurde ich umgefahren. Ja, und jetzt habe ich noch einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss, aber ja, im Großen und Ganzen waren es ja nicht so viele Wettkämpfe. Ja, dann die erste Hälfte ein bisschen durchwachsen, deswegen ja, war es jetzt nicht überragend. Ja, aber hofft, dass es besser wird.
Ja, das kann ja auch definitiv besser werden. Wenn man das halt mal auch wegdenkt, was so an vielleicht unnötigen Sachen passiert ist, wo man dann nicht so direkt Einfluss drauf hat. Genau. Aber ich denke mal, dadurch, dass ja auch dein erstes Halbdistanzjahr war, wird es dann vielleicht dieses Jahr 2025 auch ein bisschen anders laufen, weil du ja davor auch ein bisschen mehr Erfahrung hast. Genau, ja. Ich denke, das schon. Ja. Danke. Alex?
Ja, ich hätte jetzt so eine 5 gesagt. Also, ich meine, trainiert hat man ja ein klein bisschen geraced auch, aber natürlich nicht in der Fülle, in der man sich's gewünscht hätte oder vorgestellt hat. Und deswegen, ja, will ich jetzt auch nicht alles so negativ sehen und gehe da mit 50% raus. Deswegen, ja, nehme ich mit, die Saison gehört halt wahrscheinlich irgendwie mal dazu. Ja.
Ja, man muss ja auch allgemein sagen, man weiß ja nie, für was es gut ist. Also, wenn sich irgendwo eine Tür schließt, öffnet sich eine andere wieder. Das ist bei jedem so. Und letztendlich auch mal so ein etwas weniger optimales Jahr, sage ich mal, kann auch immer gut sein, dass dann halt das Folgejahr dafür umso besser wird und so weiter. Also man muss es immer als Prozess sehen. Und ich denke, in eurem Prozess seid ihr da alle drei, denke ich mal, auf einem definitiv guten Weg. Ihr habt da dieses Jahr, würde ich jetzt mal sagen, eure Learnings gemacht, definitiv. Und ich denke aber, dass das auch noch gut werden kann. Und beziehungsweise es ist ja auch schon teilweise sehr gut. Deswegen, also das wird, und da bin ich definitiv optimistisch. Sag ich jetzt mal aus meinem Bauch heraus zu euch drei.
Na, muss es ja werden.
Na gut, die Glaskugel habe ich ja jetzt nicht hier. Wenn es so schön wäre. Das können andere besser. Nee. Genau, ich danke euch definitiv für eure Ehrlichkeit und auch, dass ihr eure Daten dann so zusammengesucht und auch geteilt habt. Ich denke, das ist jetzt auch wieder gutes Rollenfutter gewesen mit über 50 Minuten. Und dann sehen wir uns hören uns die nächsten Wochen dann wieder in den Freirunden. Und ich wünsche euch ja eine gute Zeit. Startet wieder gut ins Training rein. Und genau, wir hören uns.
Ciao, dann machen wir's. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.